So, schauen wir uns an, was das Neue Testament über die übrigen sagt. Wir werden feststellen, dass das eine Fortsetzung ist der Gedanken, die wir im Alten Testament schon angedeutet bekommen haben. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, dann stellt ihr fest, die große Sünde, das große Problem von Juda und Israel war zur alttestamentlichen Zeit ihre Anpassung an das Heidentum. Es ist nicht nur so, dass Israel sich an die heidnischen Nationen auch im Glauben angepasst hat. Die waren so gut in ihrer Anpassung, dass sie schlimmer getrieben haben als die Heiden. Die waren also fortschrittlicher in ihrer Liberalität als die Heiden um sie herum. Und die Heiden um sie herum waren in ihrem Kultus, in ihrer Heidenanbetung ja nicht zimperlich. Wenn ihr wisst, wie der Glaube der Kanaaniter praktiziert wurde, kommt euch tatsächlich das Grausen.
Fällt mir gerade ein, weil du vorher das Volk Israel auf dem Sinai erwähnt hast. Ich denke, man muss ein bisschen Nachsicht haben. Es waren ja im Kopf Ägypter, die dort waren. 400 Jahre Ägypten hat ja auch diese Menschen kulturell geprägt. Und deshalb vielleicht auch oft das harte Eingreifen Gottes um sein Volk, ja, wie soll ich sagen, zu seinem Volk umzugestalten. Ist auch ein Prozess.
Ja. Wollen wir Ihnen zugute halten, was du sagst, aber es ist trotzdem mehr als verwunderlich. Ich meine, so ein Ereignis, Auszug aus Ägypten mit den Begleiterscheinungen und dem, was diese gleichen Leute hautnah erlebt haben und wie sich Gottes Macht doch gezeigt hat in eindrücklichster Weise. Und so ein Meer teilt sich ja auch nicht einfach so mir nichts, dir nichts. Und das haben sie irgendwie frisch in Erinnerung. Und es ist nicht, dass sie nachlässig werden und in ein altes Gewohnheitsmuster fallen, Monate später oder Jahre später, sondern es ist eine Frage von Stunden, von Tagen. Und das ist schon bemerkenswert. Aber so ist die menschliche Natur. Man vergisst schnell. Vergangenheit verklärt dann manches. So, das Problem im Alten Testament war ihre Anpassung an das Heidentum. In neutestamentlicher Zeit scheint es, als ob das Pendel genau in die andere Richtung umgeschlagen ist. Aus Furcht, sich nur nicht zu sehr anzupassen, nur nicht so zu sein wie die anderen, wie die Goyim, wie die Heiden, haben die Juden versucht, sich vor allen fremden Einflüssen zu isolieren. Und sie haben das Volk Gottes so isoliert, dass sie zuletzt für die Sache Gottes praktisch nutzlos geworden sind. Das Problem im neutestamentlicher Zeit, war der hartnäckige Legalismus, in dem sie gefangen waren, der schließlich dazu geführt hat, dass viele aus Israel Jesus als den Messias, als die Erfüllung des Bundes, nicht zu akzeptieren. Die hebräische Nation war dermaßen mit den Anforderungen des Gesetzes beschäftigt und viele dieser Gesetze waren ihre eigenen Erfindungen aus der jüdischen Tradition, dass ihre eigenen Vorschriften schließlich selbst zum Ziel wurden. Sie nicht mehr auf dem Weg zum Ziel begleitet haben, sondern zum eigentlichen Ziel ihrer Religion wurden. Anstatt das Gesetz Gottes als Teil ihrer Religion zu sehen, wurde das Gesetz selbst zur Religion. Und so kam es, dass Israel zwar die Gebote kannte, den Geber der Gebote aber nicht kannte. Oh, was eine Tragik. So kam es, dass sie von Gottes Liebe hörten, aber die Liebe Gottes in persona nicht erkannten. Als die Liebe Gottes im Fleisch zu ihnen gekommen ist, da haben sie die Liebe abgelehnt. So kam es, dass sie von der Erlösung wussten, aber den Erlöser nicht kannten. Sie waren so sehr damit beschäftigt, die Wahrheit zu bewahren, dass sie die Wahrheit in persona, die unter ihnen lebte, nicht aufgenommen haben. Das ist die große Tragik des Volkes Gottes zur neutestamentlichen Zeit. Und wenn wir uns jetzt das Thema der Übrigen im Neuen Testament anschauen, dann stellen wir fest, dass sich der Gedanke und die Erfahrung des Alten Testaments fast nahtlos fortsetzt. Im Neuen Testament kommt die Thematik der Übrigen auch an vielen Stellen zur Sprache. An manchen Stellen werden die Worte nicht direkt verwendet, aber der Gedanke ist trotzdem ganz klar erkenntlich. Viele Leute machen ja den Fehler, dass sie sagen, nur da, wo ein Begriff vorkommt, nur da, wo ein bestimmtes Wort aufscheint, nur da spricht die Bibel darüber. Denkste. Wer so die Bibel studiert, der beraubt sich um vieler kostbarer Aussagen der Bibel zu bestimmten Themen. Die Bibel spricht manchmal sehr deutlich über bestimmte Themen, auch wenn das Wort dafür nie erwähnt wird. Und das beste Beispiel, das ich gerne immer wieder erwähne, ist das Wort Sünde. Wo kommt das Thema Sünde zum ersten Mal in der Bibel vor? Wo spricht die Bibel zum allerersten Mal ganz deutlich über die Sünde? Im zweiten Kapitel 1. Mose. Sündenfall. Da fängt das ganze Sündenproblem an. Aber wisst ihr, dass im zweiten Kapitel in Mose das Wort Sünde kein einziges Mal aufscheint? Es kommt da nicht vor. Nur weil das Wort Sünde im zweiten Kapitel nicht vorkommt, spricht das zweite Kapitel deshalb nicht von der Sünde? Das ist ein Humbug. Ja? Das zweite Kapitel ist das grundlegende Kapitel, das überhaupt über Sünde redet, auch wenn das Wort Sünde expressis verbis nicht erscheint. Und so ist es mit vielen anderen Sachen und Themen in der Bibel auch. Wir müssen also schauen, wir machen das ja in unserer Alltagssprache auch. Wir erwähnen manchmal Dinge und jeder weiß, was gemeint ist, obwohl ich das Wort nie erwähnt habe. Aber alle wissen sofort, was ich gemeint habe. Und in der Bibel ist das genauso. Man muss also schauen, was ist die Grundaussage, die hier gemacht wird. Im Neuen Testament kommt das Thema der Übrigen an verschiedenen Stellen zur Sprache. Das ist interessant, wie hat Jesus angefangen? Jesus hat 12 Jünger um sich geschart. Lesen wir das mal in Markus Kapitel 3, Vers 14. Markus 3, ab Vers 13. Und er ging auf einen Berg und ruf zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussende, zu predigen. Und sie bekommen dann die Vollmacht von Jesus Christus auch. Das heißt, Jesus schart 12 Jünger um sich. Wo kommen die Jünger her? Aus dem Volk Israel. Die 12 kommen aus dem Volk Israel, genauso wie er ein Jude war und aus dem Volk Israel kommt. Diese 12 bilden den Kern, den Nukleus einer neuen Glaubensgemeinschaft, die den Messias akzeptiert und den Evangeliumsauftrag in die ganze Welt führt. So wie die alttestamentlichen Propheten das angedeutet haben. Und wenn ihr euch jetzt Johannes den Täufer anschaut, ist interessant, dass Johannes der Täufer auch wieder vor dem Hintergrund des Gerichtes zur Buße aufruft und sagt, dass die Leute umkehren sollen, Buße tun sollen, um den Messias, Jesus Christus, anzunehmen. Das Setting ist ganz ähnlich wie im Alten Testament. Die Propheten im Alten Testament haben auch vor dem Hintergrund des Gerichtes eine Botschaft verkündet der Umkehr. Und was ist jetzt mit Jesus Christus, der hier aufscheint? Matthäus Kapitel 10, Matthäus Kapitel 10, Vers 5 und 6. Wir sind wieder bei den 12, die Jesus erwählt hat, die 12 Apostel, die 12 Jünger. Und dann heißt es, zu wem ist Jesus Christus gesandt?
Was sagt Jesus hier? Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden, zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht wohin? Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus wendet sich zuerst an die übrigen in Israel, an die verlorenen Schafe des Hauses Israel. In Matthäus 15, 5 Kapitel weiter, Vers 24, sagt Jesus: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So wie die Propheten das vorhergesagt haben. Wenn ihr Jeremia 23 lest, da wird im Jeremia beschrieben, das Bild vom Hirten und den Schafen und dass der Hirte die verlorenen Schafe holt. Wenn ihr den Hesekiel lest, in Kapitel 34, wird das Bild vom treuen Hirten geschildert, der sich um die verlorenen Schafe kümmert. Jesus greift hier Bilder aus dem Alten Testament auf und bestätigt das, was im Alten Testament schon angedeutet wird. Und so beginnt Jesus, ein neues Israel zu formen mit den treuen Gläubigen aus dem historischen Israel, wenn ihr so wollt, aus dem Volk Gottes, die ihn jetzt im Glauben als Messias anerkennen und seinen Willen gerne tun. In Markus Kapitel 3, Vers 35 sagt Jesus, das ist ein bekanntes Wort, ihr kennt das auch. Markus 3, Vers 35, denn wer Gottes Willen tut, der ist was? Der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das heißt, den Willen Gottes zu tun, ihm gehorsam zu sein, das ist das Kriterium der Zugehörigkeit, nicht die ethnische Blutsabstammung und Verwandtschaft. Und Jesus schart jetzt aus Israel einen treuen Rest, um sich um ein neues geistliches Israel zu bilden. Und das nennt er in Matthäus 16, Vers 18, meine Gemeinde. Da kommt das Wort Ekklesia. Das ist meine Gemeinde. Und jetzt schaut, ich glaube, Jesus hat ganz bewusst 12 Apostel gewählt. Es hat 12 Stämme Israels gegeben. Und Jesus wählt 12 als Repräsentanten für das neue Israel, das jetzt an ihn glaubt. Und diese neue Organisation, diese neue Gemeinde, die er meine Gemeinde nennt in Matthäus 16, Vers 18, die hat eine eigene Struktur, der hat er eigene Autorität gegeben. Und in Matthäus 15, Vers 19, ihr kennt diese Stelle, da sagt er: Ich gebe dir sogar die Schlüssel des Himmelreichs. Und das ist vielleicht die größte Autorität, die man einer neuen Organisation geben kann. So sehr sind sie mit ihm verbunden. Trotzdem haben nur ganz wenige die Einladung Jesu angenommen. Trotzdem haben nur wenige Glauben an ihn gezeigt und sind ihm gefolgt. Und so macht Jesus am Ende seines Dienstes eine folgenschwere Aussage, die wir auch gut kennen, Matthäus Kapitel 21, Vers 43. Wie gesagt, es ist etwas, was Jesus nicht am Anfang seines Dienstes gesagt hat. Das hat er ganz am Ende seines Dienstes gesagt. Und er sagt ihnen, das ist, nachdem er sagt, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden ist. Hier greift er wieder die messianischen Aussagen aus dem Alten Testament auf, die auch mit den übrigen verbunden werden. Sagt er: Darum sage ich euch, Vers 43, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er fällt, den wird er zermahlen. Er wird hier selber als Messias zu dieser entscheidenden Figur.
an der sich die Geister scheiden. Das heißt, Christus hat seine Gemeinde nicht neben Israel ins Leben gerufen, außerhalb von Israel, sondern als treue Übrige von Israel, aus der Mitte Israels heraus, hat er die neue Gemeinde gegründet. Sie sind es, die durch den Glauben an den Messias die Bundesverheißungen erben. Es ist eine kleine Schar gewesen, die den Glauben an den Messias hat, seine Gebote hält. Aber sie unterscheidet sich von der jüdischen Nation, die Jesus Christus abgelehnt hat. Das heißt, Christus hat das Reich Gottes nicht einer anderen Generation von Juden in weit entfernter Zukunft verheißen, wie das viele Dispensationalisten, wie das viele evangelikale Christen glauben. Sie sagen, Gott hat Israel das in der Zukunft verheißen, 1948 mit der Gründung des Staates Israels hat sich das alles erfüllt und so weiter. Sondern was hier gewesen ist, er hat Menschen aus allen Rassen und Nationen, viele von Osten und Westen, um sich geschart, die an Jesus Christus glauben. Und Jesus begann die Sammlung der Übrigen unter dem Volk Israel, aber er beabsichtigte, dass diese Leute hinausgehen in alle Welt, zu allen Nationen, zu allen Sprachen, zu allen Völkern, Missionsauftrag Matthäus 28. Für mich ist das wichtig, deshalb, weil die Gemeinde Gottes, die christliche Gemeinde, damit in Kontinuität zum historischen Israel steht. Die Gemeinde ist nicht neben Israel entstanden und hat nichts mit Israel zu tun. Viele Christen glauben das. Und dann haben wir zwei Stränge, die zum Heil führen. Einmal die Juden in ihrer Sicht und einmal das Christentum. Das ist nicht so. Viele christliche Gemeinden haben ein gebrochenes Verhältnis in Kirchen. Viele christliche Kirchen haben ein gebrochenes Verhältnis zu ihren eigenen Wurzeln, weil das so jüdisch klingt. Und deshalb haben sie auch mit dem Sabbat nichts zu tun und können mit dem Gesetz Gottes auch nichts richtig anfangen. Aber wenn ihr seht, dass Jesus Christus aus Israel heraus das fortsetzt, was er im Alten Testament schon die ganze Zeit immer beabsichtigt hat, dass diese Leute jetzt, wie die Propheten sagen, an den Messias glauben, ihn annehmen und dann auch diese Mission haben und natürlich den Sabbat halten. Zu der Zeit war das kein Problem. Alle haben den Sabbat gehalten, deshalb wird es hier nicht extra erwähnt. Dann erfüllen sie genau diese Merkmale, die im Alten Testament vorgegeben sind. Und ihr habt eine historische Kontinuität. Die Gemeinde ist die Fortsetzung dessen, was Gott in seinem Volk bereits begonnen hat. Und der Apostel Paulus entfaltet diesen Gedanken der Übrigen dann noch weiter. Übrigens, Jesus sagt in Johannes 12, Vers 32, und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde wen zu mir ziehen? Alle zu mir ziehen. Hier habt ihr diesen globalen Missionsauftrag, der auch durch die Völker, durch die Propheten für die Völker im Alten Testament schon angedeutet ist. Er möchte aus allen Völkern alle zu sich ziehen, nicht nur die Juden und nicht nur eine nationale ethnische Größe. Ja, bitte?
Es ist doch richtig eigentlich, dass die drei bedeutenden Feste des Volkes Israel eigentlich auf das Gedächtnismarsch schon hingewiesen haben.
Auf was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Auf was haben Sie hingewiesen?
Auf das Gedächtnismal, was auf Jesus später eingesetzt hat. Mhm. Passa ist das Lamm, Pfingsten das Brot und Fest der Ernte der Wein. Ist das so weit hergeholt? Kontinuität? Die Bedingungen waren doch immer die gleichen.
Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die ganzen Implikationen deiner Aussage sind. Das Passa hat sicherlich auf Jesus Christus hingewiesen. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, die Erstlingsfrucht. Was war das andere?
Brot. Also Passa, Lamm. Pfingsten, das Brot, Erstlingsgabe und Fest der Ernte, der Wein.
Der Wein. Ja, so würde ich es nicht sagen. Ich würde das nicht so auseinander, ich würde Brot und Wein da nicht auseinander. Das sehe ich nicht in den Festen so sehr verankert, dass das zwei unterschiedliche Feste braucht, um diese zwei Elemente zu sagen. Du hast im Passa auch Brot und Wein. Im Passafest allein hast du Brot und Wein, Brot und den Kelch, der ausgeteilt wurde zum Beispiel. Und Pfingsten ist nicht nur Brot, sondern die Erstlingsgabe ist, dass sie Früchte vom Feld überhaupt gebracht haben. Es waren auch andere Früchte, nicht nur das Brot. Aber sicherlich, das Passa hat auf den Messias hingedeutet. Das ist ganz klar, also das ist unbestritten. Ja. Der Paulus spricht in Römer Kapitel 9 bis Kapitel 11, in diesen drei Kapiteln, am deutlichsten vielleicht von den übrigen. Und er zitiert hier aus dem Alten Testament und macht deutlich, dass nur ein Rest gerettet werden wird. In Vers 27 in Römer 9 heißt es, und wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Und dann in Kapitel 11 ab Vers 4 sagt er, aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Und jetzt zitiert er aus 1. Könige 19, Vers 18, Text, den wir auch schon gelesen haben. Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig bleiben nach der Wahl der Gnade. Und der Paulus unterscheidet hier jetzt, und das ist interessant, zwischen dem Israel nach dem Fleisch und dem Israel der Verheißung. In Römer 9, Vers 8 kommt das Israel nach dem Fleisch zur Sprache. Das ist die Formulierung, die er da verwendet. Das heißt, sind nicht das Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind? Also das heißt nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als seine Nachkommen anerkannt. Merkt ihr den Unterschied zwischen Kinder Israel nach dem Fleisch, fleischliche Abstammung, Blutslinie, ethnisch und Kinder der Verheißung, die sich auf das gründen im Glauben, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Und schlagt mal dazu noch den Galatertext auf, Galater Kapitel 3, Galater 3, Vers 29. Auch da habt ihr den Gedanken der Verheißung. Galater 3, Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. An wen schreibt er das? An die Heiden in Galatien. In der heidnischen Region Galatien sagt er, gehört ihr Christus an, seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung auch Erben. In 1. Korinther Kapitel 10 hat er auch diese Formulierung, seht das Israel nach dem Fleisch. Es gibt also das Israel Fleisch, ethnisch, und es gibt das geistliche Israel des Glaubens, das sich an den Messias gründet und an den Messias hält, der im Alten Testament verheißen wird. Bitte. 1. Korinther 10, Vers 18. Und diese neue Glaubensgemeinschaft, dieses geistliche Israel, wenn ihr so wollt, diese Gemeinde Gottes, besteht jetzt aus allen, die an Christus glauben. Römer Kapitel 10, Vers 4. Denn Christus ist das Gesetzesende, schreibt der Luther. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Dass er das Gesetzesende ist, heißt nicht, dass er das Gesetz beendet, dass er das Gesetz aufhört, sondern dass er die Erfüllung des Gesetzes ist. Und im Zusammenhang hier in Kapitel 10 meint der Paulus wahrscheinlich noch nicht einmal die 10 Gebote in allererster Linie als Gesetz, sondern das Alte Testament, das auch als Gesetz bezeichnet wird. Und Jesus Christus erfüllt das, was im Alten Testament von ihm vorhergesagt wird. Und deshalb, wer an ihn glaubt, an den Messias, der ist gerecht. Und in Vers 9 heißt es, in Vers 10, in Kapitel 10, 10, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle der gleiche Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Das macht das neue Israel aus. Das heißt, der Paulus verwendet dann das Bild von dem Olivenbaum und er sagt, dass die gläubigen Heiden eingepfropft werden, während die ungläubigen Juden abgehauen werden. Und umgekehrt gilt natürlich, wer Buße tut, den kann Gott auch wieder einpfropfen, sodass es dann ein Baum ist, das ganze Israel, das aus den gläubigen Juden und den gläubigen Heiden besteht, die dann gemeinsam das ganze Israel ausmachen. Das ist das, was der Paulus hier sagt. So, das ist der Anfang des neuen Bundesvolkes, das der Paulus hier beschreibt. Ich weiß, das wäre jetzt eine interessante Thematik in sich selbst, dass man den Römerbrief mal studiert, was sagt der Paulus über Israel und so weiter. Das ist jetzt aber nicht unser Thema, deshalb schneide ich das nur an. Aber ich will folgenden Gedanken weitergeben. Interessant ist, dass es im neuen Israel, das der Paulus hier beschreibt, unter denen, die Jesus Christus akzeptiert haben, die von ihm zu seiner Gemeinde gehören, das gleiche Problem des Glaubensabfalls im Neuen Testament vorhanden ist, wie im Alten Testament auch. Setzt sich fort, die Geschichte. In 1. Timotheus 3, Vers 15 nennt der Paulus die Gemeinde, das ist ein ganz interessanter, wichtiger Text, wo definiert wird, was Gemeinde ist. Er sagt, die Gemeinde ist eine Säule und Grundfeste der Wahrheit. Schaut, Gemeinde gibt es schon deshalb, auch deshalb, nicht nur damit wir uns wohlfühlen und Gemeinschaft haben. Das ist ein Teil der Gemeinde. Aber Aufgabe der Gemeinde ist, Säule und Grundfeste der Wahrheit zu sein, das, was Gott uns anvertraut hat, fortzusetzen. Und gleichzeitig warnt der Apostel Paulus davor, dass innerhalb der Gemeinde, die für die Wahrheit eintreten soll, es geistlichen Abfall geben wird. Der eintritt schon bald, nachdem er die Gemeinde verlässt. Und ihr kennt diese Aussagen in Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Lesen wir das mal. Apostelgeschichte 20, ab Vers 28. Da sagt der Paulus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren und die Jünger an sich ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Hat sich also verbunden gefühlt mit ihnen auch. Hm? Wo kommt das Problem her? Es kommen reißende Wölfe zu euch Und aus der eigenen Mitte kommen Leute, die zum Abfall verführen. Das heißt, selbst in der neu gegründeten Gemeinde von Jesus Christus, wo er die Apostel eingesetzt hat, haben wir das gleiche Grundproblem wieder in der neuen Zeit. In 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 3, 2. Timotheus 4, Vers 3, sagt der Paulus, es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln, den Mythen zuwenden. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wir haben hier die gleiche Dynamik. Und es ist interessant, dass der Paulus in einer prophetischen Vorausschau der Kirchengeschichte im 2. Thessalonicher Brief warnt, dass es eine religiöse Macht geben wird und einen religiösen Abfall geben wird, der vor der Wiederkunft Jesu Christi stattfinden wird. Und wenn ihr 2. Thessalonicher lest, Kapitel 2, Abvers 3, da sagt er, ich warne euch, dass euch niemand auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Und Bibelkommentatoren haben darauf hingewiesen, dass diese Beschreibung des Apostels Paulus in Kapitel 2 unmissverständlich ist. Wenn das römische Reich, die römische Nation gefallen ist, dann wird das Aufkommen des Antichristen nicht mehr zurückgehalten. Und das heißt, der Antichrist und diese Macht muss sich auch ohne Verzögerung in der unmittelbaren Zeit nach Ableben des Apostels beginnen. Wir nennen die Zeit gewöhnlich die Zeit des frühen Mittelalters, durch die sich das dann geschildert hat. Und das ist die Zeit, die vom Propheten Daniel in Daniel 7 und Daniel 8 auch schon vorhergesagt worden ist, wo übrigens die Heiligen auch verfolgt werden von einer anderen Macht und sich bewähren müssen. Und das führt zu einer weiten Deformation der Wahrheit und der Anwesenheit von Gläubigen übrigen, von Treuen übrigen, die in der letzten Zeit die Wahrheit Gottes wieder hochhalten, die in der Gemeinde eigentlich beachtet werden sollte. Und damit sind wir dann schon im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Das fange ich aber jetzt nicht mehr an. Das würde nicht sinnvoll sein. Aber was ich morgen machen möchte, ist, dass wir uns Zeit nehmen, die übrigen in der Offenbarung zu untersuchen. Vor allen Dingen in Kapitel 12, 14. Da werden die übrigen beschrieben. Und das ist etwas, was wir Adventisten sehr auf uns auch gemünzt haben. Und deshalb müssen wir schauen, passt das tatsächlich? Und wer wird da beschrieben und wer sind diese Übrigen? Und ich glaube, dass die Offenbarung uns hier eine wichtige Information gibt, wo wir identifizieren können, wer die Übrigen sind. Auch die Übrigen in der allerletzten Zeit, sie haben klare, erkennbare Merkmale und Charakteristika. Und die sind verknüpft mit der Prophezeiung. Deshalb, man kann über die Endzeit nicht reden und über die Übrigen und über die Gemeinde Gottes, ohne dass man sich mit Prophezeiung beschäftigt. Und wo wir in der Gemeinde das weglassen, geht es uns in der Gemeinde nicht gut. Glaubt mir. Wir können nicht Adventisten sein ohne Daniel und Offenbarung. Wir können keine Adventisten sein und sagen, na dann halte ich den Sabbat und das, ohne dass ich weiß, wie wir unsere Existenz und Identität aus dem prophetischen Wort herleiten. Was wir dann nämlich werden, ist Folgendes. Dann sind wir vielleicht nur noch protestantische Freikirche, dann sind wir protestantisch, dann sind wir evangelisch dann sind wir reformatorisch. Das sind alles gute Eigenschaften. Wir treten auch ein. Protest ist ja nicht etwas Negatives. Protestare heißt ja, dass ich für etwas Zeugnis ablege. Ist ja gut. Das ist die eigentliche Bedeutung des Protestantismus. Sie legen Zeugnis ab für etwas. Ist ja gut, sind wir auch. Wir sind protestantisch. Wir sind auch evangelisch. Wir glauben an das ewige Evangelium, keine Frage. Aber wir sind mehr. Wir sind auch Gemeinde der Übrigen, wie wir das in der Offenbarung dann sehen werden. Und wenn wir das verstehen, dann können wir erst richtig begreifen, wer wir Adventisten sind. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir als Adventisten eine Gemeinde, die wir verschiedene Punkte haben, die alle anderen auch glauben. Und dann haben wir vielleicht so ein paar komische Sonderlehren, so ein Sabbat, den wir irgendwie anhängen, so ein bisschen eine Endzeitlehre, vielleicht auch noch was über die Unsterblichkeit oder die Sterblichkeit der Seele. So passt aber eigentlich gar nicht so dazu. Und dann wundern wir uns plötzlich, dass wir anderen immer ähnlicher werden, ohne zu verstehen, warum wir in unserem Glaubenssystem, in der ganzen Weltanschauung, um mit der Judith von gestern Abend zu reden, eine Struktur haben, die uns einzigartig macht, wo wir tatsächlich unvergleichbar sind mit anderen auch. Ja. Gut, so viel mal dazu. Vorausschau, da ist noch eine Wortmeldung. Bitte.
Ja, ich habe blitzartigen Gedanken bekommen, nachdem du Offenbarung 12 erwähnt hast. Bei unserer Herfahrt hatten wir Bayern 3 und da wurde ein bayerischer Abgeordneter interviewt und der sitzt im Europaparlament.
Aha.
Und er hat den Anstoß gegeben für die Europaflagge aufgrund Offenbarung 12, Vers 1. Die Frau mit dem Sternenkranz.
Ja.
Ja, und das war am Anfang nicht so gern gesehen, aber mit der Zeit haben sich doch viele dafür bereit gefunden, dieses Symbol für die europäische
Einheit. Oder 12 Sterne auch noch, gell?
Ja, ja.
Die Maria eigentlich symbolisiert.
Ja, ja.
Ja, ich habe so einen Kommentar auch gelesen, wo... Ich weiß nicht, welcher von Habsburg es war, aber einer der Vertreter dieser Dynastie von Habsburg gibt es ja immer noch, sich bei der Europafahne ungeheuer gefreut hat und seinen protestantischen Kollegen, der aus Deutschland bei dieser Feier dabei war, dann lächelnd angesehen hat und der ihn gefragt hat, was haben Sie denn? Er sagte, jetzt als Katholik haben wir es euch Protestanten aber gegeben, das sind jetzt meine Worte, weil insgeheim ist in der Europafahne ja die 12 Sterne und die Maria katholisch verankert. Das hat ihn unheimlich gefreut als Katholiken der Habsburger Linie. Gell? Und ja, gut. Vielleicht mehr damit verbunden, als wir manchmal denken.
Mhm. Vielleicht kannst du noch im Zusammenhang mit den Aussagen von Paulus, Römerbrief, Problem Israel, neue Gemeinde, das erklären, denn es gab in den Gemeinden und auch in unserer Gemeinde ein bisschen Irritation, weil Paulus ja schreibt, Israel ist nicht verstoßen.
Ja.
Was also hier unter verstoßen verstanden wird, die verstehen nämlich unter verstoßen vom Heil abgeschnitten. Es ist aber ein Unterschied, ob es Menschen sind, wie damals in Israel, Paulus und seine Freunde wurden Jesusgläubig und die Übrigen sind das übrige Israel. War das jetzt verstoßen? War das vom Heil abgeschnitten oder eben nicht? Und hier wird immer diese mit verstoßen gleichgesetzt mit verloren. Das ist aber ja nicht der Fall, denn sie können sich ja bekehren. Und der Paulus schreibt ja, ist Israel verstoßen, das sei ferne. Und das wird dann immer dazu benutzt, sozusagen als Argument zu dienen, naja, da habt ihr es ja. Auch das andere Israel ist ja immer noch in der Heilsgeschichte, auch wenn es Jesus nicht annimmt. Du hast die beiden Stränge erwähnt, den neutestamentlichen Gemeinde und das alte Israel. Und da gibt es tatsächlich auch Bücher, die davon schreiben, die beiden Glaubenswege, die beide zum Heil führen und so weiter.
Das ist jetzt ein komplexes Thema, das du anschneidest, Bruder Wolf. Aber ich will kurz was dazu sagen. Zum einen müssen wir verstehen, was der Paulus im Römerbrief spricht, er ja vor allen Dingen darüber, im Sinn gehabt haben mag, als er diese Aussagen über Israel geschrieben hat. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid Mitglied des jüdischen Volkes. Ihr gehört dem jüdischen Volk an. Es ist das Volk der Verheißungen. Es ist das Volk, das mit dem Gott den Bund geschlossen hat. Es ist das Volk, das Großartiges erlebt hat mit Gott. Und jetzt stellt ihr fest, ihr seid von der Abstammung, vom Fleisch her Juden. Aber in der Gemeinde gibt es zunehmend mehr Heidenchristen. Und der Paulus schreibt ja an die Gemeinde in Rom. Und in Rom gab es Judenchristen und in Rom gab es Heidenchristen. Wir wissen, dass in Rom eine große jüdische Population war, es eine Synagoge gegeben hat und die jüdischen Vertreter da waren. Und wie fühlt man sich jetzt, wenn man zu dem erwählten Volk Gottes gehört, aber feststellt, dass innerhalb von Jahrzehnten, innerhalb kürzester Zeit, die, die das erwählte Volk sind, plötzlich zur Minderheit werden? Die, die vorher die Mehrheit ausgemacht haben, die vorher alleine das Volk Gottes waren, ohne die Heiden, die sich noch nicht mehr getraut haben, zu den Heiden hinzugehen, die sehen sich jetzt durch die Heidenmission, die auch durch den Apostel Paulus stark gefördert worden ist, vor die Situation gestellt, dass zunehmend mehr Leute eigentlich überhaupt keine Juden sind von der Abstammung her. Was bedeutet das jetzt für mich als Jude? Was bedeutet das für mich als Nation? Und ich glaube, vor dem Hintergrund schreibt der Paulus auch einige dieser Aussagen im Römerbrief Kapitel 9 bis Kapitel 11, wo er deutlich macht, was ist jetzt mit dem Volk Israel? Ist das alles schlecht, was in Israel gewesen ist? Und dann sagt er, das sei ferne. Sie sind das Volk der Verheißung und sie haben die Gebote Gottes bekommen sie haben große Vorteile dadurch. Das ist ein großer Segen, den Gott dem Volk Israel dadurch mitgegeben hat. Und es ist tatsächlich so, dass es ja wirklich erstaunlich ist, dass dieses kleine Völklein der Juden wie kein anderes Volk in der Geschichte heute immer noch existiert. Ich meine, die Babylonier existieren nicht mehr, da hören wir nur noch in der Archäologie was von. Oder die Hethiter, die gibt es nicht mehr. Oder andere Großmächte sind weg. Aber dieses kleine, unscheinbare Volk, das existiert immer noch. Und sogar der große Theologe Karl Barth, protestantischer Theologe, der hat er mal geschrieben in seiner großen kirchlichen Dogmatik, sagt er, setzt er sich mit den Gottesbeweisen auseinander. Und er sagt, eigentlich gibt es keine Gottesbeweise. Und dann sagt er, und es gibt doch einen. Sagt dann, das ist das Volk Israel. Dass dieses Volk existiert immer noch, ist eigentlich nicht zu erwarten. Damit kann man eigentlich nicht rechnen. Das gibt es auch sonst in der Geschichte nicht. Das ist phänomenal. Und es zeigt, dass Gott etwas ganz Besonderes mit diesem Volk vorhat, es auch gesegnet hat. Das Tragische ist, dass dieses Volk ihn als Messias abgelehnt hat. Jetzt arbeitet Gott aber nicht neben und außerhalb von Israel weiter, sondern mit den Treuen in Israel. Und die werden zusammengeführt und deshalb auch ist die Nation, die Theokratie, die ist nicht mehr das, was im Alten Testament begonnen wurde in Israel. Aber das heißt nicht, dass alle Juden deshalb von Gott verworfen sind. Das heißt genauso wenig, dass alle Katholiken von Gott verworfen sind. Schaut, wir sehen das katholische System als etwas Problematisches an, weil es sich etwas anmaßt, was nur Gott zusteht. Es setzt sich an die Stelle Gottes, maßt sich an, Vergebung auszuteilen und hat einen Anspruch, der eigentlich nur Jesus Christus zukommt. Das System ist schwierig. Aber die eigenen Katholiken sind sehr liebenswerte Personen. Deshalb hoffe ich, dass wir auch den katholischen Menschen in unserer Umgebung mit einem entsprechenden Respekt, Takt und Freundlichkeit begegnen. Das ist nicht das deswegen, weil sie alles richtig glauben, was sie glauben. Haben sie vielleicht noch nicht die Einsicht. Aber nicht jeder Katholik ist Antichrist. Nicht jeder Katholik ist das Tier, versteht ihr? Es geht um das System und so sehe ich das beim Volk Israel auch. Es ist die Nation, die Organisation, das Ethnische, wo Gott sagt, das ist es nicht, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Und gleichzeitig setzt Gott das aber aus der Linie dieses Volkes fort. Und das ist wichtig. Wir werden übermorgen, das ist der Donnerstag, auf unsere Adventgeschichte zu sprechen kommen. Das ist sehr interessant. Wenn ihr die jüngere Adventgeschichte anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass es Bestrebungen in der Mission gibt, in der weltweiten Mission, vor allen Dingen in der Islammission, der Mission unter Moslems, den Begriff und das Konzept der Übrigen auszuweiten, nicht nur auf andere Christen, sondern auch auf andere Religionen. Das ist was ganz Neues, was es vorher noch nie gegeben hat. Sind die Übrigen nur die Adventisten? Sind die Übrigen auch treue andere Christen? Sind die Übrigen auch in anderen Religionen zu finden? Und da findet ihr so etwas. Und da muss ich sagen, wir werden das dann auch sehen, das wird sehr hakelig, das wird sehr, sehr problematisch. Die Ideen kann man vorbringen, wie man will, aber vom Wort her, das so abzuleiten, wird schwierig. Warum? Weil es immer bei den Übrigen eine Kontinuität zu den historischen Übrigen gegeben hat, wenn ihr so wollt. Das heißt, Gott hat ein Volk und das Volk war das Volk Israel und aus dem Volk Israel hat Gott Übrige erwählt und in seine Gemeinde gestellt. Die Gemeinde ist aber in Kontinuität zu seinem Volk Israel. Zu sagen, Übrige kommen jetzt aus dem Islam, das ist eine steile Vorgabe. Wo habe ich den Bezug in der Bibel, dass der Islam oder der Buddhismus oder der säkularisierte Mensch irgendwo einen direkten Bezug zu dieser historischen Linie hat, die Gott immer gehabt hat? Das heißt, die Übrigen kommen immer aus dem Judentum und aus der christlichen Gemeinde. Und diese Linie setzt sich fort bis in die Endzeit. Sie kommen nicht von irgendwo anders aus der ganzen Welt und weiten das aus. Also so viel mal als kleine Vorschau, dann habt ihr schon einen kleinen Haken habe ich ausgelegt für den Donnerstag. Dann können wir uns damit beschäftigen. Denn da sehen wir, wie sich das Konzept der Übrigen in der Adventgeschichte gezeigt hat. Und wir werden anfangen bei den frühen Adventisten, noch bevor wir uns als Gemeinde organisiert haben und werden schauen, wie haben wir uns als Adventgemeinde damals verstanden? Warum? Das können wir aber erst machen, wenn wir morgen die Offenbarung angeschaut haben. Denn wenn wir die Offenbarung nicht verstehen, werdet ihr nie nachvollziehen können, warum Adventisten auf diese Idee kommen, sich als Gemeinde der Übrigen zu bezeichnen. Das wird jetzt erst in der Offenbarung konkret. So was wir haben jetzt den Vorbau, die Wurzeln gelegt, Altes Testament, Neues Testament, jetzt kommen wir Offenbarung. Wenn wir das geschnallt haben, dann verstehen wir, warum Adventgemeinde sich mit den Übrigen so identifiziert. Und dann können wir von daher aber auch verstehen und besser nachvollziehen, warum es dann in den 50er Jahren, in den 60er, 70er, 80er Jahren plötzlich neue Trends gegeben hat, wo neue Aspekte aufgekommen sind und was diese neuen Aspekte waren, mit denen wir heute auch noch zu tun haben und die ihr bestimmt alle schon mal gelesen und gehört habt.